Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Neben dem aktuellen Wettkampfgeschehen in Fußball, Handball, Tennis und Wintersport beschäftigt uns heute die Frage, wie stark die Corona-Pandemie den Sport finanziell beutelt. Die Staatshilfen für Sportvereine sind noch nicht ausgeschöpft. Sexualisierte Gewalt im Sport, das war diese Woche Thema einer Tagung der Aufarbeitungskommission. Es gibt seit Generationen großes Schweigen im Sport über dieses Thema, sagt der britische Sozialforscher Mike Hartill in dieser Sendung. Was man dagegen unternehmen kann, erzählt er hier. Dopingvertuschung und Korruption auf höchster Ebene, das sind Vorwürfe, die schon länger dem Weltverband der Gewichtheber gelten. Jetzt bringen erneut Personalrochaden den ganzen Verband ins Wanken. Der deutsche Athletensprecher Jürgen Spieß erzählt bei uns im Interview, wie schwierig die Situation für Athletinnen und Athleten momentan ist. Bis zu 300 Gäste waren erlaubt im Risikogebiet Köln für die Partie des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Ganz anders als die Gäste, die schon wieder ganz vorne in der Tabelle mitmischen, stand Köln ja gehörig unter Druck. Heute aber dann endlich den ersten Punkt, Daniela Müllenborn.
Der erste Punkt in dieser Saison für den 1. FC Köln. Ein Punkt, mit dem FC-Trainer Markus Gisdol gut leben kann.
Nachher zum Schluss war es 50-50. Ich glaube, wir hätten es gewinnen können. Hätte es aber auch hinten raus die eine oder andere Chance für den Gegner da gewesen. Deswegen, ja, die Leistung war wirklich gut und deswegen verdient der Punkt.
Ein Unentschieden, das sich der 1. FC Köln erst in der zweiten Halbzeit verdiente. Mit einem stark verbesserten Auftritt im Vergleich zu Durchgang 1. Und mit dem Ausgleich durch Duda, der gleichzeitig der Startschuss war für ein Spiel mit Großchancen auf beiden Seiten. Die Frankfurter waren in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. André Silva hatte vom Elfmeterpunkt getroffen. Und sein Trainer Adi Hütter war am Ende weitaus weniger begeistert von der Punkteteilung als sein Kölner Kollege.
Ich glaube, dass wir hier zwei Punkte liegen haben lassen, weil wir über 90 Minuten gesehen für mich schon die bessere Mannschaft waren. Speziell auch erste Halbzeit, dem Gegner nicht einen einzigen Torschuss zugelassen haben. Hätten schon kurz nach der Pause das 2-0 schießen müssen, dann glaube ich, wären wir auch als Sieger vom Platz gegangen, als verdienter Sieger, finde ich. Trotz allem Respekt vor Köln, haben zweite Halbzeit dann auch viel aggressiver, besser gespielt. Und wir wollten bis zum Schluss gewinnen, ist uns leider nicht geglückt.
Immerhin, Frankfurt holte aus den ersten 4 Spielen 8 Punkte und ist Tabellenvierter. Köln ist 16.
Noch mehr in der Bredouille als die Kölner steckt Schalke 04, die vor diesem Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz standen. Beim Heimspiel gegen Union Berlin steht es gerade 0-0. Knapp 54 Minuten sind gespielt. In der zweiten Liga nistet sich Holstein Kiel an der Tabellenspitze ein und tat heute alles, dass es da erstmal bleiben kann. Mit einem 2-0 bei den Würzburger Kickers. Erich Wartusch.
Klare Sache für Holstein Kiel, 2-0 in Würzburg, und der Aufsteiger, der kam hier heute nur zu einer einzigen Torchance, während Kiel das Ganze recht souverän runterspielte. Nach 22 Minuten mit einem schönen Angriff in Führung ging, Lee schnappte sich einen 40 Meter hohen Ball, ganz artistisch in der Luft, spielte dann weiter zu Serra und der vollendete mit dem Kopf. Dann die Würzburger mit einigen Wechseln. Der Trainer Marco Antwerpen ist ja neu hier bei den Unterfranken. Versucht er alles Mögliche, aber ihm fehlen die Spieler, um offensiv etwas zu bewirken. Stattdessen hinten dann die Probleme nach 75 Minuten. Ein Eigentor von Dietz. Serra wäre zum zweiten Mal zur Stelle gewesen. Und deshalb ist Kiel wieder ganz vorne an der Tabellenspitze, während Würzburg die rote Laterne übernimmt.
Und fast auf Tuchfühlung zu Kiel, jetzt auf Platz 3 der Tabelle, steht Erzgebirge Aue, möglich gemacht durch den Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim. Philipp Weißkirch.
Die Auer waren gut in die Partie gestartet, nach und nach übernahm aber Heidenheim das Kommando und hatte auch die besseren Chancen. Doch Keeper Martin Mennel hielt super und das in seinem 400. Pflichtspiel für die Veilchen. Die erzielten dann nach der Pause auch überraschend die Führung. Eine Freistoßflanke verwertete Malcolm Kakutalua per Kopf zum 1-0. An Drücker allerdings blieben die Heidenheimer, die aber weiter hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt ließen. Stattdessen machte Auer das 2-0 durch Pascal Testroth, 10 Minuten vor Schluss. Zwar konnten die Gäste danach noch per Foul-Elfmeter verkürzen, aber am Ende brachte Auer vor 500 Fans den glücklichen Sieg gegen den Angstgegner über die Zeit.
Paderborn gelang ein wichtiger 1-0-Sieg gegen Hannover, der erste in dieser Saison. Absteiger Fortuna Düsseldorf und Regensburg trennten sich 2-2. Und in der niederländischen Liga hat Mario Götze bei seinem Debüt für PSV Eindhoven nach 9 Minuten getroffen. Am Ende siegte sein Team 3-0 gegen Zwolle. Es ist fast egal, auf welche Art von Verein man gerade schaut. Den kleinen Tennisclub auf dem Dorf oder der Handball-Bundesligist in der Großstadt. Nahezu alle leiden seit Monaten unter der Corona-Pandemie. Zum einen natürlich sportlich, weil der Trainings- und Wettkampfbetrieb eingeschränkt ist. Zum anderen aber natürlich auch finanziell. Die Vielfalt des Sports in Deutschland sei in Gefahr, warnt der Deutsche Olympische Sportbund deswegen seit Monaten. Und die Politik hat, wie in vielen anderen Bereichen, Hilfsprogramme aus Steuergeld geschnürt, um die Folgen abzudämpfen. Maximilian Rieger hat sich für uns einen Überblick verschafft, wie der Sport gerade finanziell dasteht.
Das Horrorszenario des Deutschen Olympischen Sportbundes ist nicht eingetreten. Im Mai hatte der Dachverband den möglichen Corona-Schaden für den Sport auf 1 Milliarde Euro beziffert, basierend allerdings auf groben Hochrechnungen mit Zahlen aus nur 4 Regionen Deutschlands. Die ersten konkreten Zahlen zeigen, zumindest in den bisherigen 7 Monaten der Pandemie haben die zehntausenden Breitensportvereine deutlich geringere finanzielle Schwierigkeiten gehabt als befürchtet. Das sieht auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann im Gespräch mit dem Deutschlandfunk so.
Diese Vereine kommen zumindest bislang noch relativ gut über die Runden. Allerdings wird an vielen Stellen weit weniger aktiv agiert. Also das Angebot schlichtweg auf die neuen finanziellen Möglichkeiten angepasst.
In finanzieller Notlage befindet sich aber nur ein geringer Teil der Vereine. Das zeigt eine Deutschlandfunk-Abfrage bei allen Landessportbünden und den zuständigen Landesministerien. In fast allen Bundesländern hat es Corona-Hilfen speziell für den Sport gegeben und in keinem Bundesland sind die Hilfen annähernd ausgeschöpft. In Nordrhein-Westfalen stehen zum Beispiel 10 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Etwas mehr als die Hälfte sind bereits für Vereine bewilligt. In Hessen haben die Vereine hingegen noch nicht mal 20% der Hilfen benötigt. Auch die Landessportbünde aus Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen teilen mit, dass die finanzielle Lage stabil sei. Verluste und eine angespannte Lage melden hingegen die Landessportbünde in Bayern, Berlin und Brandenburg. Und die Probleme werden schwerwiegender, je höherklassiger ein Verein spielt, sagt Alfons Hörmann.
Gerade dort stellen wir fest, dass die Existenz Sorgen und an vielen Stellen auch die Existenzängste mittlerweile bei den Vereinen und bei den Organisatoren längst angekommen sind. Und damit kommt der berühmte Tag X, an dem man sich ja im Verein oder in der Organisation die Frage stellen muss, sind wir weiter existenzfähig und was können oder müssen wir tun oder lassen, um die Existenz dauerhaft zu erhalten.
Genau für solche Fälle hat der Bundestag im Sommer ein Corona-Hilfspaket für den Profisport in Höhe von 200 Millionen Euro bewilligt. Die Nachfrage läuft allerdings schleppend. Das zuständige Bundesverwaltungsamt schreibt, es seien knapp 21 Millionen Euro beantragt worden. Und das, obwohl das Programm schon seit 6 Wochen läuft. DOSB-Präsident Alfons Hörmann macht dafür die Richtlinien des Bundesinnenministeriums verantwortlich.
Als die Ausführungsbedingungen veröffentlicht wurden, war für zahlreiche Vereine und auch für uns sehr schnell klar, dass das gesamte Programm letztlich so kompliziert und so restriktiv aufgelegt ist, dass aus dem ursprünglichen Willen der Politik, nämlich ein Corona-Soforthilfeprogramm aufzulegen, ein doch eher schwieriges Programm wird.
Der DOSB und manche Vereine kritisieren insbesondere, dass sie die Verluste aus den fehlenden Zuschauereinnahmen nur dann ersetzt bekommen, wenn sie sich in wirtschaftlicher Not befinden. Der zuständige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Markus Kerber, hatte dieses Vorgehen bereits vor 3 Wochen im Deutschlandfunk so verteidigt.
Sie müssen es ja vergleichen mit einer Krankenhaussituation. Ich muss doch denjenigen bevorzugt helfen, die wirklich schwer verletzt eingeliefert werden. Und da bemühen wir uns, ausgerichtet und orientiert am Beschluss des Haushaltsausschusses, zielgenau helfen zu können.
Und auch die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag, betont, dass das Bundesinnenministerium sehr wohl die Vorgaben des Ausschusses umsetze.
Das sind Corona-Nothilfen. Und Nothilfen bedeutet, ich helfe denen, die in Not sind. Wer nach wie vor ein gefülltes Polster hat, der braucht auch keine Gelder aus Programmen, die der Steuerzahler finanziert.
Auch die EU-Regelungen für staatliche Beihilfen begrenzen den Spielraum, den der Bund bei der Bewilligung von finanziellen Hilfen hat. DOSB-Präsident Hörmann sieht Profivereine dadurch in einer Zwickmühle. Um eine Lizenz für eine Profiliga zu erhalten, müssten die Vereine beweisen, wirtschaftlich gesund zu sein. Um Staatshilfen zu bekommen, wäre das Gegenteil nötig. Ein Vertreter eines Handball-Bundesligisten teilt dem Deutschlandfunk allerdings mit, sein Club habe sowohl die Lizenz erhalten als auch Soforthilfen und der Aufwand dafür sei kein Hexenwerk gewesen. Hohe bürokratische Hürden hatten insbesondere Verantwortliche aus der deutschen Eishockeyliga beklagt. Die DEL ist besonders von den fehlenden Fans betroffen und hat ihren Saisonstart schon zweimal verschoben. Die Liga fordert deswegen weitere Hilfe aus der Politik. SPD-Politikerin Dagmar Freitag zeigt sich im Gespräch grundsätzlich offen für weitere Lösungen.
Wobei mich schon auch irritiert hat, dass zum Beispiel ein Geschäftsführer eines DEL-Vereins unser Hilfspaket als Mogelpackung bezeichnet hat und gleichzeitig aber eingeräumt hat, dass sein Verein rund 18 Millionen Euro Schulden hätte. Und hat lapidar angefügt, jeder Club in der DEL hat Schulden. Also vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, wie Vereine eigentlich ihre Haushaltspläne aufstellen.
Freitag betont aber auch, dass es notwendig sei, die Profiligen zu erhalten, damit auch die Nationalmannschaften weiterhin auf gute Spieler zurückgreifen könnten. Deshalb zeigt sie sich auch offen gegenüber einzelnen Vorschlägen von DOSB-Präsident Hörmann. Zum einen sollen Vereine, die bereits KfW-Kredite bekommen, trotzdem die volle Soforthilfe des Bundes erhalten können. Und zum anderen sollen die Kosten für die Hygienekonzepte zumindest teilweise ersetzt werden.
Da bin ich gerne bereit, mit mir drüber reden zu lassen.
Und bei den aktuellen Haushaltsberatungen im Bundestag sind Corona-Hilfen für den Sport auch für das kommende Jahr ein Thema. Denn auch da sind sich Politik und Sport einig. Viele Probleme werden wahrscheinlich erst dann auftreten.
Das war ein Beitrag von Maximilian Rieger. In der Fußball-Bundesliga hat Marvin Friedrich gerade gegen Schalke eingeköpft. Union Berlin führt 1:0. Im Handball sind Zuschauereinnahmen überlebenswichtig. Insofern dürfte es den THW Kiel heute gefreut haben, dass zum Spitzenspiel gegen Flensburg viele Fans in die Halle kamen. Und nicht nur das, der THW siegte auch noch eindeutig mit 29:21. Thomas Kuss.
Am Ende feierten die unter Corona-Auflagen zugelassenen 2400 Fans den THW Kiel für einen auch in dieser Höhe absolut verdienten Erfolg. Überragender Kieler im Derby war Torwart Niklas Landin, der nach seiner Meniskus-OP sein Saisondebüt feierte. Und was für eins, mit 46% gehaltener Bälle.
Ich war ja vor diesem Spiel sehr, sehr nervös. Und ja, ich wusste nicht, wie das rausgehen könnte für mich. Persönlich mit meinem Knie, das ist Gott sei Dank ohne Schmerzen. Deswegen bin ich unglaublich froh, dass wir dann auch so deutlich gewinnen können.
Zur Pause stand es noch 12:10 für die Kieler und für die ersatzgeschwächten Flensburger war noch alles drin. Doch den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Gäste komplett und der THW zog schnell auf 7 Tore davon. Für die Flensburger ist es die erste Bundesliga-Niederlage der Saison. Der THW Kiel bleibt nach diesem überzeugenden Sieg weiter oben dran.
Eigentlich würden die Basketballer von Alba Berlin und Braunschweig gerade das Vorrundenspiel im Pokal gegeneinander austragen, aber ein positiver Corona-Test sorgte dafür, dass das Spiel abgeblasen wurde. Sabine Lerche berichtet.
Schon am zweiten Spieltag des Basketball-Pokalturniers muss ein Spiel abgesagt werden. Im Team von Alba Berlin wurde am Samstag einer der Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Die Liga gab bekannt, man wolle kein Risiko eingehen und seiner gesundheitlichen Verantwortung gerecht werden. Deshalb ist das Spiel heute Abend vorsichtshalber abgesagt worden. Um wen es sich bei dem infizierten Spieler handelt und wie viel Kontakt es zum Team gab, hat Alba Berlin noch nicht bekannt gegeben. Der Spieler befindet sich laut dem Verein jetzt in Isolation. Alba Berlin hatte am Freitag noch in Russland gespielt und in der Euroleague überraschend 93:88 gegen das Top-Team ZSKA Moskau gewonnen. Wie es nun im Pokal weitergeht, ist noch nicht klar. Zumindest eines der Vorrundenspiele um den Gruppensieg haben die beiden Teams nun schon verpasst.
Das Finale des neuen Profi-Tennisturniers in Köln hat Deutschlands momentan bester Tennisspieler Alexander Zverev gewonnen. Frage an Reporter Uli Schäfer. Ein klarer Zweisatz-Sieg. Hat Alexander Zverev so souverän gespielt, wie die Zahlen das suggerieren?
Ja, das war ein richtig starker Auftritt von Deutschlands besten Tennisprofi. Zverev, die Nummer 7 der Welt, ist seiner Favoritenrolle im Finale von Köln absolut gerecht geworden. 6-3, 6-3 gegen den Kanadier Ogier Aliassime, der ist 20, die Nummer 22 der Welt. Aber der hatte heute nicht wirklich eine Chance gegen Zverev. Zverev spielte sehr konzentriert von Anfang bis Ende, zeigte einen guten Aufschlag, hatte eine gute Länge in seinen Schlägen. Also insgesamt eine sehr, sehr souveräne Leistung und die beste im Verlauf des Turniers. Im Finale, das ist ja schon mal gut, ne?
Jetzt war das ja ein Turnier im Risikogebiet in Köln. Applaus gab's vom Band. Wie hat sich denn diese Finalatmosphäre in Köln angefühlt?
Also ich habe mir die ganze Zeit während des Finals vorgestellt, was wäre wohl, wenn hier bis zu 18.000 Zuschauer gewesen wären. Wahnsinn, also diese Halle hat unglaubliches Potenzial, aber hier waren, wie Sie gesagt haben, nur Applauseinspielungen vom Band und 200 Zuschauer. Das waren aber nicht so richtige Besucher, sondern das waren Angehörige, Freunde, Bekannte der Spieler, Sponsoren und Turnierveranstalter, Balljungen, Ballkinder, die Spieler natürlich selbst. Also es waren einige Leute hier, aber die richtige Atmosphäre ist hier nicht wirklich entstanden, obwohl es zwischen den Spielpausen Live-Musik gab und ein kleines Unterhaltungsprogramm. Also im Grunde genommen ist die Kulisse hier richtig, richtig gut für ein tolles Turnier. Aber es waren kaum Zuschauer da.
Morgen geht es ja schon weiter für Zverev, dann beim zweiten etwas besser besetzten Turnier in Köln. Wie ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Turnieren zu vermitteln?
Naja, es ist eigentlich gar kein Unterschied. Die heißen ein bisschen anders, aber sie sind an gleicher Stelle. Sie haben es gesagt, es sind einige Weltklasse-Spieler mehr am Start ab morgen. Diego Schwartzmann aus Argentinien zum Beispiel oder Denis Shapovalov aus Kanada. Die sind hier an 2 und 3 gesetzt beim zweiten Turnier in Köln. Also es gibt keinen sehr, sehr großen Unterschied. Der Belag bleibt der gleiche, der Hartplatz. Es wird auch in der nächsten Woche keine Zuschauer hier geben. Es wird, wie man im Hintergrund hört, auch nächste Woche wieder Live-Musik geben. Also eins ist klar, nach dem Sieg heute und nach dem Auftritt bisher, Alexander Zverev wird auch beim zweiten Turnier der Topfavorit sein.
Das Gespräch mit Uli Schäfer haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Flandern-Rundfahrt ist das bekannteste Eintagesrennen der Radprofis in Belgien. Sie war heute geprägt vom Sturz eines Stars und vom Sieg eines Niederländers. Holger Gerska.
Die beiden überragenden Radsportler dieser ungewöhnlichen Saison gehörten zu den drei Hauptdarstellern eines spannenden Rennens in Flandern. Gewonnen hat aber weder Julien Alaphilippe noch Wout van Aert. Der Belgier kassierte im Zweiersprint mit seinem Erzrivalen Mathieu van der Poel eine ebenso knappe wie schmerzhafte Niederlage. Es fehlten nur ein paar Zentimeter. Für den dreimaligen Crossweltmeister aus den Niederlanden war es der erste ganz große Klassikersieg. Dritter hinter Van der Poel und Van Aert wurde der Norweger Alexander Kristoff. Als bester Deutscher belegte der stark fahrende John Degenkolb einen sehr guten 9. Platz.
Saisonauftakt dieses Wochenende für den Deutschen Skiverband für die Alpinskifahrer in Sölden. Nach einem holprigen Auftakt für die Frauen gestern lief es für die Männer heute nur ein wenig besser. André Siems.
Ruckzuck, in einer guten Minute ist der Spaß auch schon vorbei. Der Riesenslalom in Sölden gehört zu den schwierigsten im Skiweltcup. Zwei Deutsche kämpften sich auf der eisigen Piste in den zweiten Durchgang. Stefan Luitz holte sich nach einem verpatzten ersten Lauf am Ende noch den 14. Platz.
Wir haben versucht zu sammeln und einfach wieder normal Ski zu fahren. Und es hat sich schon anders angefühlt am Start. Und ja, ich bin immer nur sehr enttäuscht von meinem ersten Durchgang, dass es mir einfach nicht gelingt, einfach meine Leistung abzurufen. Und ja, das muss ich jetzt mitnehmen, das einfach nächstes Mal besser machen.
Alexander Schmid ist nach der Hälfte des Rennens mit einem freundlichen Lächeln in den Lift Richtung Starthäuschen gestiegen. Er war gut drauf, was er allerdings im zweiten Lauf gerade in der unteren Passage nicht zeigen konnte und auf Rang 15 zurückfiel. Der zweite Durchgang wurde zur großen Norweger-Show. 20 Jahre ist Lukas Braathen gerade mal alt. Er hat die Piste in die Knie gezwungen und holte sich seinen ersten Weltcupsieg.
Und Schalke hat gerade ausgeglichen gegen Union Berlin. 1:1 steht es. Sexualisierte Gewalt im Sport ist ein großes Problem. Manche Experten gehen von einem größeren Ausmaß aus als in der katholischen Kirche. Ihnen erscheint es deshalb wenig, dass sich auf einen Aufruf der Aufarbeitungskommission für sexuellen Kindesmissbrauch in Deutschland bisher nur 93 Menschen gemeldet haben. Solche Geschichten sind wichtig, um zu verstehen, was im Sport falsch läuft, wo es Einfallstore gibt und wie sich die Kultur verändern kann. Das ist bei einer öffentlichen Tagung in Berlin diese Woche wieder einmal deutlich geworden. Darüber habe ich mit dem britischen Sportsoziologen Mike Hartill gesprochen. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren wissenschaftlich mit dem Thema und ist Direktor des Forschungszentrums für Kinderschutz im Sport an der Edgehill University in Großbritannien. Meine erste Frage an ihn war, was lässt Menschen ihre Geschichte teilen?
Well, I think first of all it's important to note that there are many reasons.
Also zunächst mal ist es wichtig zu sagen, es gibt viele Gründe, warum Menschen ihre Geschichte von sexuellem Missbrauch nicht teilen. Auch warum sie es Freunden nicht erzählen oder im privaten Raum.
Because it's really hurtful. Weil es wehtut, auch weil es ein sehr emotionales Thema ist.
Ja, aber es ist auch so, wenn ein Opfer eine Geschichte teilt, dann erzählt es auch etwas zutiefst Privates. Das kann sehr wehtun und emotional und quälend sein. Oft behalten Betroffene das für eine lange Zeit für sich. Wenn sie ihre Geschichte teilen, wissen sie nicht, was damit passiert, auch was Menschen darüber denken. Es ist schwer vorherzusehen, was für sie persönlich daraus erwächst, außer dass man weiß, dass es eine Auswirkung haben wird. It's very hard to see what the implications for them personally are,
except to know that there will be an impact. So it has to do a lot with trust. Also hat es auch sehr viel mit Vertrauen zu tun.
Yeah, an enormous amount with trust, because there's so much insecurity around telling that story.
Natürlich enorm viel, weil es so viel Unsicherheit gibt, wenn man eine Geschichte teilt. Also muss das Umfeld, dem so etwas erzählt wird, vertrauenswürdig sein. Ich würde also wenig in diese Zahlen hineininterpretieren. Sie resultieren ja aus dem ersten Versuch, Menschen mit einer Missbrauchsgeschichte zu ermutigen, zu sprechen. Denn es ist ja schon schwer, so eine Geschichte auf einer individuellen Ebene mit einer Vertrauensperson zu teilen. Noch viel schwerer ist es auf der hohen Ebene einer offiziellen bundesweiten Untersuchung. Man muss auch die Sportkultur als einen Faktor sehen. Das ist eine Kultur von Zähne zusammenbeißen, beschwere dich nicht, mach weiter, behalte Dinge für dich. Es geht ums Team, nicht den Einzelnen. Und diese kulturellen Faktoren spielen vermutlich eine große Rolle beim Schweigen, das wir von Menschen gesehen haben, wenn es darum ging, von Missbrauch im Sport zu erzählen. Obwohl das ein nationaler Aufruf war, sind die Individuen doch aus der Sportkultur, auch wenn es ehemalige Athleten sind. Und diese Kultur war nicht gut darin, einzugestehen, dass es sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt und sexuelle Ausnutzung gibt. Es gibt seit Generationen großes Schweigen. Has not been good at recognizing abuse and sexual violence and sexual exploitation.
So there's been a huge amount of silence around it for generations. Es war ja das Vorhaben der Aufarbeitungskommission, die Geschichten zu hören und etwas über die Kultur zu lernen, die so etwas ermöglicht, damit etwas getan werden kann. Aus Amerika ist bekannt, dass sich erst viele Menschen getraut haben, sich zu melden, als auch prominente Athletinnen und Athleten sich öffentlich geäußert haben, zum Beispiel aus dem Turnen. Das ließ andere sich offenbar sicherer fühlen, sich zu öffnen. And to share their story. Is that also your experience that really encourages people?
Yes, absolutely. And we see that time and time again. And that's why it's so important that this independent commission.
Ja, total. Wir sehen das immer wieder. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass dieses Hearing der Aufarbeitungskommission in Deutschland stattgefunden hat. Es ist aus meiner Sicht ein Anfang. Und es kann Teil eines Kulturwandels sein. Das macht Gespräche über diese Themen ein wenig einfacher. Wir haben in Großbritannien seit 20 Jahren eine Spezialeinheit zum Kinderschutz im Sport. Der erste große Fall war 1996, eine Verurteilung eines olympischen Schwimmtrainers. Aber erst 20 Jahre später gab es den großen Skandal im Fußball, der ja noch andauert. Es hat also 20 Jahre gedauert, bis andere Menschen ausgesagt haben, obwohl es in dem anderen sehr bekannten Fall großflächige Berichterstattung gegeben hatte. Also, es braucht Zeit und wird auch noch Zeit brauchen. Aber ja, wenn besonders bekannte Athleten darüber sprechen, gibt das einer Geschichte eine Legitimation. Denn es ist ein weltweites Problem von Betroffenen, das ihnen nicht geglaubt wird. Wenn Sie also in den Medien in Ihrem Land sehen, wie bekannte Athletinnen und Athleten über ihre Erfahrungen sprechen, und Sie sehen, dass Sie vom Großteil der Gesellschaft und den großen Sportorganisationen ernst genommen werden, dann macht das einen großen Unterschied für die, die darüber nachdenken, auszusagen.
Es schien einen Konsens zu geben diese Woche, dass in Deutschland jetzt etwas passieren muss. Sie haben ja langjährige Erfahrung mit dem Thema, zum Beispiel als Forscher. Wenn das Sportministerium darüber nachdenkt, mehr zu tun, dann frage ich mal, was wäre eine effektive Möglichkeit, etwas für Betroffene zu tun und gegen eine Missbrauchskultur? Against a culture of abuse.
Again, I would emphasize that it's a process. Not just something that can be initiated once and then it will be solved.
Da muss ich nochmal unterstreichen. Das ist ein Prozess. Das ist nichts, was initiiert werden kann und dann ist alles gelöst. Ich denke, es gibt ja schon Bestimmungen in Deutschland. Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Also, es muss Regeln für den Sport geben. In Großbritannien war es so, und das war übrigens ein Fehler, dass viele Bestimmungen eingeführt wurden. Aber es gab keine zuverlässige und unabhängige Überprüfung und Auswertung. Also, um eine robuste, aussagekräftige, strategische Möglichkeit zu entwickeln, wie man Kindesmissbrauch im Sport und auch anderswo begegnen kann, sind Initiativen für Prävention und Regeln wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man nach 5 oder 10 Jahren zurückschauen kann, um zu sagen, das hier hat funktioniert und das nicht. Hier gibt es Stärken und Schwächen und das müssen wir besser machen. Es gibt einen langfristigen, strategischen Ansatz und bei der Überprüfung, Auswertung und Forschung müssen die Entscheidungsträger eingebunden werden.
Einen Moment hier bitte. Ich würde das mit den Regeln gerne etwas vertiefen, damit wir verstehen, was Sie meinen. Geht es zum Beispiel darum, dass Sportverbände sich bewegen sollen, indem sie zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht genug getan haben? Also im Sinne, sie haben eine rechtliche Verpflichtung gegenüber den Athletinnen und Athleten.
Owing a legal duty to the athletes?
Yes. Yeah, sure. What happened in the UK in 2002 is we introduced national standards.
Ja, genau. In Großbritannien war es so, dass wir im Jahr 2002 landesweite Standards eingeführt haben, die alle nationalen Sportorganisationen erfüllen mussten. Sie haben dafür eine gewisse Zeit bekommen. Es gibt also jetzt eine Reihe an Präventionsmaßnahmen, die in Kraft sind. Und Sportorganisationen müssen Beweise dafür liefern, dass sie diese Standards auch beibehalten. Und wenn das nicht so ist, laufen sie Gefahr, die staatliche Förderung zu verlieren. Es gibt also diese Drohung, dass die Förderung entzogen wird. Jeder Sport hat seine eigenen Kinderschutzregeln, die deutlich machen, mit welchen Maßnahmen man gewisse Ziele erreichen will. Das bedeutet, wenn es Standards gibt, kann die Organisation auch zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie diese nicht erfüllt. Aber ich muss noch eine Sache erwähnen, die in Großbritannien passiert ist. Es gab in den späten 90ern einen großen Fall und Betroffene haben sich auch in den Medien geäußert. Aber dann ging es mit den Regeln los und die Menschen, die wahrscheinlich am meisten über solche Dinge wissen, nämlich die Betroffenen, die wurden außen vor gelassen. Sie haben ganz offensichtlich nicht die Chance bekommen, sich einzubringen. Deswegen sehen wir 20 Jahre später Hunderte von männlichen Fußballern, die über den Missbrauch, der ihnen widerfahren ist, aussagen. Also, neben Regeln machen, muss der Sport weiterhin ein Umfeld schaffen, in dem Betroffene die Möglichkeit haben, sich zu melden, ob es öffentlich oder vertraulich ist. Ein Zeichen dafür, ob sich die Kultur ändert, wird sein, dass mehr Menschen sich ermutigt fühlen, über ihre Erfahrungen zu berichten.
Ein Indikator, dass die Kultur sich ändert, wird sein, dass mehr Menschen sich ermutigt fühlen, report their experiences.
Will there need to be an independent institution?
Braucht es dafür eine unabhängige Institution, eine, die nicht im Sport selbst verankert ist?
Yes, absolutely. One of the key issues in child abuse and child sexual abuse.
Ja, absolut. Weil es so ein emotionsgeladenes Thema ist, ist eines der großen Probleme beim Kindesmissbrauch und sexuellen Kindesmissbrauch, dass es sehr viel Leugnen und Verharmlosen gibt. Organisationen wollen sich im besten Licht darstellen und ihren Ruf schützen. Sie tun, was sie können, um sich besonders von Kindesmissbrauch zu distanzieren, aber auch von Gewalt und Missbrauch ganz allgemein. Es ist also ein Problem, wenn dieselben Verbände diesen Bereich leiten. Wir brauchen eine unabhängige Aufsicht für so etwas. Und das fehlt, ehrlich gesagt, auf der ganzen Welt.
Mike Hartill war das, Sportsoziologe an der Edgehill-Universität in Großbritannien. Im Januar hatte die ARD-Dokumentation Der Herr der Heber dazu geführt, dass der Weltverband der Gewichtheber auf den Kopf gestellt wurde. Präsident Tamás Ayán musste nach jahrzehntelanger Machtherrschaft gehen. Den Verband plagen schon seit Jahren Doping- und Bestechungsprobleme. Er sollte von Grund auf erneuert werden. Ein Vorhaben, das jetzt aber im nächsten Fiasko zu enden droht. Raphael Späth fasst die aktuellen Entwicklungen in dieser Woche zusammen.
Ursula Papandrea heißt die Frau, die im Internationalen Gewichtheberverband IWF grundsätzliche Reformen auf den Weg bringen sollte. Nach Tamás Ayáns Rücktritt wurde die Amerikanerin als Interimspräsidentin installiert. Sie gilt als enge Verbündete des Internationalen Olympischen Komitees. Das könnte einer der ausschlaggebenden Gründe gewesen sein, weshalb das IWF-Exekutivkomitee diese Woche in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen hat, Papandrea mit sofortiger Wirkung abzusetzen. Sie selbst war beim Meeting nicht anwesend. Ihr Nachfolger ist Vizepräsident Interat Jokbantoy. Der Thailänder Jokbantoy kommt aus einem Landesverband, der aufgrund zahlreicher Dopingskandale inzwischen vom IOC von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde. Dazu gehört er der alten Riege um Ex-Präsident Ayán an, die auch nach dessen Rücktritt noch fester Bestandteil des IWF-Systems ist.
Wie kann dieser Mann an der Macht sein?
Das haut mich um.
Flehte die britische Gewichtheberin Sarah Davies diese Woche in einem Video auf Instagram. Sie ist seit Anfang September Vorsitzende der neu gegründeten Athletenkommission im Verband, gegen die das Exekutivkomitee heftig Widerstand geleistet habe, berichtete Davies.
The IWF is corrupt and it needs change.
Die IWF ist korrupt und braucht Reformen. Das Exekutivkomitee besteht aus Nationen, die momentan mit Anti-Doping-Verstößen zu tun haben, wie Ägypten, wie Russland, wie Rumänien. Das Exekutivkomitee besteht aus so vielen Menschen, die diese Position nicht mehr innehaben sollten. Man kann einfach keine fairen Beschlüsse fassen mit Menschen, die schon zu lange an der Macht sind.
Jok Bantoy ist nach dem großen Aufschrei inzwischen wieder zurückgetreten. Der Brite Michael Irani ist nun seit Freitag neuer Interimspräsident. Aber auch er steht für die Vergangenheit. Irani war Vorsitzender der skandalbehafteten Anti-Doping-Kommission des Verbandes und sitzt auch heute noch im Exekutivkomitee. Das Internationale Olympische Komitee beobachtet die Situation derweil. Sollte sich die Lage in der IWF nicht schnell drastisch ändern, droht sogar ein Komplettausschluss der Sportart ab den Olympischen Spielen in Paris 2024. Athletensprecherin Sarah Davies fordert inzwischen den Rücktritt des gesamten Exekutivkomitees. Ihre Petition wird schon nach wenigen Tagen von über 10.000 Menschen unterstützt, auch vom Deutschen Gewichtheberverband. Die IWF hat auf Davies Forderungen reagiert. Wie die Britin in einem weiteren Instagram-Post gestern mitteilte, habe sie jetzt eine Stimme im Exekutivkomitee. Für die Athletensprecherin ist das aber nur ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Und darüber habe ich mit Jürgen Spieß gesprochen. Er ist deutscher Athletensprecher und einer der beiden europäischen Vertreter in der neuen Athletenkommission des Weltgewichtheberverbandes. Ich wollte von ihm wissen, ob die Athleten jetzt ihren eigenen Verband stürzen wollen.
Ja, also was heißt stürzen? Ich würde eher sagen, man will den eigenen Verband retten, weil der Verband ja gerade dabei ist, sich selbst abzuschaffen. Und das geht jetzt schon über viele Jahre so. Und mit der Entmachtung vom langjährigen Präsident Tamás Ayán, dem man ja auch einiges nachweisen konnte an Dopingvertuschung und Korruption und allem, ja.
Diese Kommission, die das untersucht hat, ja?
Genau, ja, da hat man ja eigentlich gedacht, jetzt sind wir endlich mal so weit, dass man da so eine Erneuerung starten kann. Und es ging ja auch alles in die richtige Richtung mit der Interimspräsidentin Ursula Papandreou, wo man aber auch gewusst hat, es ist natürlich eine schwierige Sache, wenn ich da im Executive Board eigentlich die ganzen alten Köpfe da auch wieder drin habe oder eigentlich die Vorstandschaft unverändert geblieben ist, mit Ausnahme des Präsidenten, den man da entfernt hat. Von daher war eigentlich der Wunsch schon jetzt eigentlich das ganze Jahr über, dass man da eine Neuerung endlich mal durchzieht. Dass es natürlich alles nicht von heute auf morgen geht so einfach, ja, und dass die Leute sich auch klammern an ihre Position, ist auch klar. Nur was jetzt die Woche passiert ist mit Absetzung der Interimspräsidentin, neuer Präsident, wieder abgesetzt, wieder neuer, ja, das sind natürlich so Sachen, wo halt dann auch man als Athlet denkt, also was macht ihr da eigentlich, wollt ihr eigentlich das komplett jetzt alles zerstören und natürlich das IOC dementsprechend ja auch schon reagiert hat und jetzt auch seine Forderungen gestellt hat. Ja, sehen wir mal, was da noch zu retten ist.
Jetzt sagen Sie ja, Sie wollen Ihren Verband eigentlich retten. Was ist denn jetzt gerade seit dieser Woche Ihr akutestes Problem?
Ja, dass man hat vorher schon Probleme gehabt, die ganzen Forderungen vom IOC zu erfüllen. Ja, alles dieser Reinigungsprozess, der da auch irgendwo gefordert ist. Und macht sich damit natürlich auch immer weiter dann unglaubwürdig. Und haben wir jetzt mit dem Engländer Irani, Dr. Irani, der jetzt der Interimspräsident ist, da hat man ja schnell reagiert und wieder jemand, der, sag ich mal, zumindest eine positivere Außenwirkung mal hat, da installiert und ist jetzt auch einen Schritt auf die Athleten zugekommen. Er hat mit der Sarah Davies, die Vorsitzende von der Athletenkommission des Weltverbandes, mit der im Gespräch signalisiert, dass da die Sportler jetzt auch mit der Athletenvertretung eine Stimme haben sollen im Executive Board. Lauter so Sachen, die halt das IOC auch fordert, dass man weiterhin auch Bestandteil der olympischen Familie bleibt. Und die Amerikaner haben ja von ihrer Seite aus aufgerufen, dass sie auf Nationenfang, glaube ich, kann man es nennen, gerade sind, dass man da eine Mehrheit bekommt von Ländern, die dafür stimmen, dass es Neuwahlen gibt. Ja, das sind alles so Sachen, die wir auch begrüßen. Ja.
Herr Spieß, vielleicht können wir da ganz kurz einhaken, weil Sie das jetzt sagen mit der Stimme, die Sarah Davis, die Athletensprecherin, da jetzt in diesem Exekutivkomitee bekommen soll. Man könnte jetzt glauben, wenn man das so von außen beobachtet, da wird dann jetzt die schärfste Kritikerin einfach ins Boot geholt. Reicht Ihnen das?
Wir haben gestern 1,5 Stunden wieder Videokonferenz gehabt mit der Athletenkommission. Da haben wir uns jetzt mal verständigt darauf, dass wir jetzt nicht fordern, die Vorstandschaft oder das Executive Board sofort zu erneuern, sondern dass man denen jetzt auch erstmal die Chance gibt, die Sachen, die gefordert sind, umzusetzen. Und wir fordern aber auch mehr Stimmen der Sportler. Wir fordern 4 Stimmen statt einer. Sind wir mal gespannt, wie das Executive Board darauf reagiert, auf unsere Forderung, vor allem auch, wie schnell man da jetzt mal handelt und das dann alles wieder sinnlos in die Länge zieht. Sie ist ja dann als schärfste Kritikerin natürlich klar, aber sie gibt ja auch nur die Meinung der Athleten weiter. Ja, also sie weiß, sich da zu positionieren und auszudrücken, aber sie spricht ja auch nicht nur ihre Meinung aus, sondern sie spricht ja im Sinne der Athleten. Und alles, was sie dann weitergibt, wird ja in der Regel auch vorher kommuniziert. Entweder haben wir Videokonferenzen vorher oder wir schreiben per E-Mail miteinander oder chatten miteinander.
Also da gibt es dann auch welche, die sagen, man soll da jetzt eher mal die Füße stillhalten und die muss sie auch repräsentieren.
Genau, ja. Füße stillhalten so mit den Forderungen, was man alles so macht. Ja, also wir haben Anfang der Woche, wo die erste Meldung kam, dass die Ursula Papandrea abgesetzt wurde, da habe ich mit ihr dann E-Mail-Kontakt gehabt und da haben wir uns erstmal auch so zu zweit mal abgestimmt, also ausgetauscht, was man jetzt alles so machen könnte. Und das war natürlich für mich jetzt gerade auch eine sehr intensive Woche mit sehr viel Austausch mit dem internationalen Verband, mit unserem Bundesverband, mit der Athleten-Deutschland-Geschichte und so. Also da ist wirklich viel gewesen, ja, und alle Richtungen dazu bedienen und natürlich auch mal, vom Herz her wird man ja natürlich noch ganz anders manchmal Entscheidungen treffen oder Forderungen stellen.
Und was sagt denn Ihr Herz?
Ja, prinzipiell kann man ja eigentlich sagen, am gesündesten wäre es komplett von null Neuwahlen, alles neu aufräumen da, ja. Und unverbrauchte Leute, die nachweislich auch aus Verbänden kommen, wo keine Doping-Vergangenheit da ist, ja, das wäre mein Wunsch.
Aber was spricht da jetzt dagegen gerade? Die anderen?
Ja, es geht darum, dass man jetzt halt auch die Forderungen des IOCs schnell umsetzen muss, dass man das jetzt Richtung Dezember, wo das IOC tagt, muss man da jetzt halt Sachen auch erfüllen. Und das kann man halt nur machen, wenn man jetzt da auch erstmal handlungsfähige Personen da hat, die was machen können. Mhm. Und ich meine, so ein Weltverband, das organisiert sich natürlich auch nicht alles innerhalb von 2 Wochen. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Mhm. Sag mal, man hat es wahrscheinlich einfach halt versäumt, in den letzten 3/4 Jahr sowas zu machen.
Gibt es eigentlich Gespräche der Athletenkommission, einen ganz eigenen, neuen Verband zu gründen? Ist das auch ein Thema?
Nee, das ist kein Thema.
Also es geht immer nur darum, innerhalb dieser Struktur, die schon existiert, weil man vielleicht sonst auch Angst hat, dass diese ganze Olympia-Qualifikation und der Platz bei Olympischen Spielen erstmal verloren ginge.
Ja, also ich sag mal, wir als Sportler haben jetzt natürlich auch einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Also diese Athletenkommission, so wie sie jetzt ist, die gibt es seit 1.9. Wir haben bis jetzt einmal eine Videokonferenz gehabt, so ein bisschen mal kennenlernen und so ein bisschen abklopfen, was eigentlich unsere Aufgaben sind und so. Und dann kommt auf einmal so eine Nummer, wie es jetzt diese Woche passiert ist. Ja, jetzt war die zweite Videokonferenz gestern eigentlich so außerplanmäßig. Also man darf da halt vielleicht auch von den Sportlern nicht zu viel verlangen jetzt, ja. Also dass man da, nachdem man da ein paar Wochen in so einem Gremium ist, bisher ohne irgendwelche Handlungskompetenz eigentlich ausgestattet ist, dann gleich mit sowas zu drohen oder sowas zu überlegen, das ist vielleicht auch ein bisschen viel, weil da geht es ja auch erstmal darum, dass wir alle da auch mal reinfinden. Das macht es für uns natürlich auch nicht leicht. Aber wenn jetzt so eine Athletenkommission schon über Jahre oder Jahrzehnte bestehen würde und da wären dann schon Leute dabei, die vielleicht jetzt schon 5, 6 Jahre mal da drin sind und sich da auch im Weltverband auskennen. Ja. Im Moment läuft es ja sehr viel so, dass der Sportler auch noch davon abhängig ist. Also so ist zumindest bei mir. Ich hole mir immer Feedback bei uns im Bundesverband. Ja. Ich kriege da auch Informationen her und so, ja, worauf ich einfach angewiesen bin, weil ich bin zwar schon viele Jahre als Sportler aktiv, aber trotzdem sind ja da so auf der sportpolitischen Ebene dann auch Sachen, wo man überhaupt nicht mit zu tun hatte bisher. Und deswegen muss da ein Schritt nach dem anderen kommen. denke, der Weltverband, der ist nicht verloren. Es hängt an einzelnen Personalien. Und unser Präsident vom Bundesverband so schön gesagt hat, es wird wohl möglich sein, dass man 15 Leute aus der ganzen Welt irgendwo findet, die unverbraucht sind und für so ein Amt zu gebrauchen sind. Ja, also das sollte eigentlich das Ziel sein. Und dann ist auch gar nicht nötig, dass man da irgendwo einen anderen Verband gründet mit allem, was dazugehört. Das sollte das Ziel sein.
Sagt Jürgen Spieß, aktiver Gewichtheber und Mitglied in der Athletenkommission des Weltgewichtheberverbands. In den vergangenen Wochen ist ein alter Konflikt im Kaukasus neu eskaliert. Wieder kämpfen Armenien und Aserbaidschan mit Waffengewalt um Bergkarabach. Die autonome Region wird mehrheitlich von christlichen Armeniern bewohnt, aber sie gehört völkerrechtlich zum muslimisch geprägten Aserbaidschan. Wieder gibt es viele Tote, Zehntausende sind auf der Flucht. Beide Regierungen schicken sich feindselige Botschaften. Und sie werden von prominenter Seite unterstützt, vor allem im Fußball. Ronny Blaschke berichtet.
Vor wenigen Tagen endete die Fußballsaison in Aserbaidschan. Etliche Teams trugen Trikots mit der Aufschrift »Karabach ist Aserbaidschan«. Einige Spieler salutierten vor Kameras und verbreiteten in sozialen Medien Militärvideos. Andere zeigten Bilder von jugendlichen Kriegsopfern, erzählt Yossi Medina. Der israelische Autor des Internetmediums Babagol ist Experte für den Konflikt im Kaukasus.
In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat der Verein Sira ein Banner gehisst. Darauf zu sehen, der frühere Jugendspieler Ilgar Bujaliyev. Er war in die Armee eingezogen worden und kam bei Gefechten ums Leben. Wegen Corona durften keine Zuschauer in die Stadien, aber die Tribünen wurden mit aserbaidschanischen Flaggen überspannt.
They covered the stands with the large flags.
Der Konflikt zwischen Armeniern und Aserbaidschanern schwelt seit mehr als 100 Jahren. In Zeiten der Sowjetunion lebten sie nebeneinander statt miteinander, aber es gab kaum Gewaltausbrüche. In den 1980er Jahren lebten in Agdam, in der größten Stadt der Region, fast ausschließlich Aserbaidschaner. Eines ihrer wichtigsten Symbole, der erfolgreiche lokale Fußballclub. Während des Zerfalls der Sowjetunion mündete der Streit um Bergkarabach in einen Krieg. Armenien siegte und vertrieb die Aserbaidschaner aus der Region. Ihre Stadt Agdam wurde fast vollständig zerstört. Yossi Medina.
And since 1987 they are using the name Karabach.
Der Verein hat 1987 den Namen Karabach angenommen, in Anlehnung an seine Heimatregion. Nach dem Krieg war Agdam nicht mehr bewohnbar. So mussten auch die Fußballer nach Baku ziehen. Dort waren sie lange ohne festen Standort. Doch jetzt haben sie ihr eigenes Stadion.
Die Wurzeln in der symbolisch wichtigen Region Bergkarabach sichern dem Club Karabach in Aserbaidschan viel Unterstützung. Die Folge zuletzt 7 Meistertitel hintereinander. 2017 erreichte Karabach die Gruppenphase der Champions League, in dieser Saison die Europa League. Zu den Gegnern gehören am Donnerstag Maccabi Tel Aviv aus Israel und Anfang November auch Sivasspor aus der Türkei.
In Aserbaidschan waren die Reaktionen auf die Gruppenauslosung sehr positiv. In den sozialen Medien schickten viele Fans von Karabach freundliche Grüße nach Israel und in die Türkei. Beide Staaten verkaufen Rüstungsgüter an die aserbaidschanische Armee.
Auch in Armenien hat der Konflikt Auswirkungen auf den Fußball, zum Beispiel für Varazdar Taroyan. Laut Medienberichten soll sich der Nationalspieler dem armenischen Militär angeschlossen haben. In der Qualifikation für die Europa League musste der armenische Meister Ararat sein Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad verlegen, aus der Hauptstadt Jerewan nach Zypern. Mkhitaryan in the middle. That is special. Besonders im Fokus Henrik Mkhitaryan. Der Kapitän des armenischen Nationalteams ist auch Sonderbotschafter der Vereinten Nationen. Vor kurzem warb er in einem offenen Brief für Deeskalation.
To facilitate Henrik Mkhitaryan feeling safe traveling to Azerbaijan.
Als Spieler des FC Arsenal verzichtete Mkhitaryan 2019 auf das Finale der Europa League in Baku. Er fürchtete um seine Sicherheit. An solchen Fällen werden die Spannungen zwischen beiden Ländern deutlich, sagt der Fußballexperte Sascha Dürkop, der die Region mehrfach bereist hat. Doch in Zeiten der Sowjetunion hat es auch im Fußball einen Austausch gegeben, sogar in Bergkarabach.
Also es gab auf jeden Fall auch Armenier in dem überwiegend aserbaidschanischen Verein und andersrum.
Heute wäre das völlig undenkbar. Es gibt keinen Armenier in der aserbaidschanischen Liga und auch umgekehrt. Es gibt immer wieder Sportevents, hauptsächlich in Aserbaidschan, wo Armenier nicht hinreisen dürfen. Es gab da Riesenprobleme um die European Games 2015, wo am Ende ein winziges Kontingent unter dauerhafter Militärsicherheit dann teilnehmen konnte.
Aserbaidschan hat mit seinen Öl- und Gasvorkommen ein beachtliches Wirtschaftswachstum geschaffen. Das möchte die autoritäre Regierung auch durch Sport bekannt machen. Mit einem Trikotsponsoring bei Atletico Madrid, mit der Austragung der Europaspiele 2015 oder seit 2016 mit einem Formel-1-Rennen. 2021 soll Baku einer von 12 Austragungsorten der Fußball-EM sein. Sollten die Gefechte um Bergkarabach andauern, kann die UEFA dann an ihren Plänen festhalten? Deren Präsident Alexander Schifferin äußerte sich gegenüber der Sportschau zurückhaltend.
Honestly speaking, we are monitoring the situation.
Ehrlich gesagt beobachten wir diesen Konflikt noch. Vor ein paar Wochen hat dieser begonnen, also ist er auch für uns neu. Wir haben uns noch nicht so sehr damit beschäftigt. Wir sind eine Sportorganisation, keine politische Organisation. Daher wollen wir uns nicht in politische Kämpfe einmischen. Aber es ist eine traurige Angelegenheit und ich hoffe, dass diese bald friedlich gelöst wird.
Auch auf armenischer Seite gehört Sport zu einer politischen Strategie. In Bergkarabach wurde 2012 ein Fußballverband gegründet. Weil die Region kein unabhängiger Staat ist, bleibt ihm eine FIFA-Mitgliedschaft verwehrt. Stattdessen schloss sich der Verband der CONIFA an, dem Internationalen Fußballverband für nicht anerkannte Staaten, Minderheiten und Regionen. 2019 fand in Bergkarabach die Europameisterschaft dieser Vereinigung statt. Sascha Dürkop, Mitgründer der CONIFA, hat die armenischen Verbandsgründer in Bergkarabach begleitet.
Die beiden, die das geleitet haben, der Generalsekretär hat im Außenministerium gearbeitet und der damalige Präsident ist der Präsident der Liga der Helden. Das ist ein Militärverein quasi. Die zwei haben den Fußballverband damals aus der Taufe gehoben, weil man eben Bergkarabach damit auch international irgendwie sichtbarer machen wollte durch den Fußball.
Seit 12 Jahren verhindert eine Sonderklausel der UEFA direkte Aufeinandertreffen von Clubs und Nationalteams aus Armenien und Aserbaidschan. Dennoch gibt es bei internationalen Spielen Hassgesänge und feindselige Banner. Pavel Klimenko vom internationalen Antirassismus-Netzwerk FAIR befürchtet langfristige Auswirkungen.
Whenever Armenian or Azerbaijani clubs will be playing in Europe,
wenn Mannschaften aus Armenien oder Aserbaidschan in europäischen Wettbewerben spielen, dann ist eine Mobilisierung der lokalen Communities wahrscheinlich. Es könnte zu gefährlichen Allianzen kommen. Türkische Fans könnten sich mit Aserbaidschanern gegen Armenier verbünden. Wir beobachten auch einige rechtsextreme Gruppen, die zu Armenien halten, als angebliche Bastion des Christentums gegen Muslime.
Die Türkei gilt als wichtige Partei im Konflikt. Präsident Erdogan weigert sich beharrlich, auf den türkischen Völkermord an den Armeniern vor mehr als 100 Jahren einzugehen. Er hält zu Aserbaidschan. Die Türkei bestreitet 2 Vorrundenspiele der EM 2021 in Baku. Politische Botschaften? Mehr als wahrscheinlich.
Bergkarabach, Fußball für das Militär, das war ein Beitrag von Ronny Blaschke. In der Fußball-Bundesliga ist es beim 1:1 zwischen Schalke und Union Berlin geblieben. Burkhard Hupe mit dem Spielbericht.
Immerhin, die Schalker haben den ersten Punkt ergattert in der neuen Saison durch ein 1:1 gegen Union Berlin. Und am Ende werden sie heilfroh sein, dass es wenigstens noch zu diesem Pünktchen gereicht hat. Denn die Gäste aus Berlin führten nach der 55. Minute mit 1:0 durch ein Kopfballtor von Marvin Friedrich. Der Ausgleich für die Schalker, ebenfalls per Kopf erzielt durch den eingewechselten Paciencia, sorgt wenigstens für ein bisschen Erleichterung in den Schalkereien, die aber nach wie vor auf den ersten Bundesliga-Dreier in nunmehr 9 Monaten warten müssen.
Und das war die letzte Nachricht hier in Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.